Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Gulliman. Nach seinem Wahlsieg kann Macron das Tandem Paris-Berlin zum Motor der europäischen Erneuerung machen. Das ist das Thema, über das ich heute mit Michaela Wiegel, FAZ-Korrespondentin in Paris, und mit Joseph Deweck, er ist auch hier in Paris wohnhaft. Beide habt ihr je ein ausgezeichnetes Buch über Macron geschrieben. Das ist so die Grundlage für meine Gesprächsführung hier. Aber am liebsten, wenn ihr euch selbst kurz vorstellt. Michaela.
Ja, ich bin jetzt seit 1998 in Paris und habe deswegen unterschiedliche Präsidenten verfolgen können und viele Präsidentschaftswahlkämpfe. Und ich war fasziniert schon von dem Wirtschaftsminister Macron, wie anders er Politik betrieben hat, und habe dann sehr intensiv seinen Wahlkampf und auch seine ersten Jahre im Amt verfolgt. Und die Idee, ein Buch über ihn zu schreiben, entstand tatsächlich schon im Wahlkampf. Und so ist dann ein Buch entstanden, das sich auf seine europäischen Vorstellungen beschränkt, weil ich glaubte, dass da für ein deutsches Publikum der meiste Wissensbedarf sei.
Das interessiert uns und mich jetzt auch in diesem Podcast. Josef, was ist deine Haltung, beziehungsweise wenn du dich generell vorstellen kannst?
Ja, ich bin seit 5 Jahren in Paris, bin aus der Schweiz hierher gezogen und habe im letzten Jahr ein Buch zu Macron publiziert. Und für die Vorbereitung dieses Buchs oder auch in der Redaktion dieses Buchs habe ich immer auf meinem Schreibtisch auch das Buch von Michaela Wiegel gehabt, das ich nur empfehlen kann. Ich schreibe sonst noch, schreibe ich eine Kolumne zur französischen Außenpolitik für die Deutsche Gesellschaft, DGAP, und bin freischaffender Publizist.
Gut, wer ist dieser Emmanuel Macron? Oder warum gewinnt er die Wahlen? Was ist eigentlich das Phänomen Macron, das sich ja sehr unterscheidet von früheren Präsidenten, auch von der französischen politischen Kultur in seiner Art, wie er Politik macht?
Ja, also tatsächlich kann man sagen, dass er schwer mit den gewöhnlichen Kategorien zu fassen ist. Er selber hat sich ja mal als Kandidat des sowohl als auch vorgestellt, was oft dann missverstanden wurde als weder links noch rechts. Das trifft es, glaube ich, nicht ganz, sondern er hat früher als viele andere erfasst, dass die traditionellen Parteibindungen dabei sind, sich zu verändern. Und gerade in Frankreich, auch durch Korruption und Vetternwirtschaft, die traditionellen Parteien eigentlich an Glaubwürdigkeit verloren haben und zugleich die Leute aber doch ein Bedürfnis nach politischer Teilhabe haben. Und ich glaube, das stand ganz im Mittelpunkt seines Erfolges 2017. Er hat von Anfang an versucht, eine Allianz für den Wandel, wenn man das so plakativ sagen kann, zu bilden, um zu sagen, wir haben so viele Ressourcen, wir müssen nur versuchen, Frankreich wieder so aufzustellen, dass alle unsere produktiven Kräfte wirklich auch genutzt werden. Er hat eigentlich das Wort Reformer immer etwas vermieden. Er ist eigentlich mehr als Versöhner angetreten, der Frankreich wieder mit Europa versöhnen wollte und eben auch mit der Wohlstandsvermehrung und der Selbstverwirklichung. Also er hatte sehr viel emanzipatorischen Ehrgeiz. Das hat nicht alles so funktioniert, auch weil er, glaube ich, in seiner Amtsausführung dann doch in alte französische Machtmuster zurückgefallen ist. Und das kumulierte dann in der Gelbwestenkrise, die sozusagen ein Founding Moment waren für seine Amtszeit. Und jetzt sind wir, glaube ich, aber darüber sollten wir noch sprechen, jetzt sind wir, glaube ich, an einem ganz entscheidenden Moment angelangt, wo viele Franzosen sich zurücklehnen und sagen, gut, es ist einiges schiefgelaufen und er hat nicht alles geschafft, aber wir nehmen ihm ab, dass er doch immer guten Willens war und dass er diesen Prozess weiterführen will.
Aber reicht das gegenüber einer Haltung der Öffentlichkeit in Frankreich, die so ist, es muss etwas passieren, aber es darf nichts geschehen, nicht? Dass er nicht etwas, was meine Interessen betrifft, sonst organisieren wir uns. Und da ist er zwar mit den Gelbwesten kommunikativ sehr weit gekommen, aber die Strukturen, die französische Klassenstruktur, die hat hat er nicht überwunden. Ich meine, das ist auch nicht zu erwarten, aber trotzdem, wo hat das wirklich gebrochen? Wo hat ein Durchbruch stattgefunden im Sinne seiner angekündigten Reformen?
Ja, ich glaube, er hat Frankreich reformiert und eben nicht transformiert, wie er es angekündigt hatte. Er hat in den ersten 2 Jahren wahnsinnig viele Reformen durchgebracht, viele Wirtschaftsreformen, und er erntet jetzt auch die Früchte dieser Reformen. Wenn man die Wirtschaftszahlen anguckt, die Arbeitslosigkeit, auch die absoluten Investitionen aus dem Ausland. Heute zieht Frankreich in absoluten Zahlen mehr Auslandsinvestitionen an als die Bundesrepublik zum Beispiel. Hat das funktioniert? Aber eben das waren alles Reformen, so wie sie Deutschland und andere europäische Länder in den 2000er und 2010er Jahren gemacht hat. Und der Preis dafür war eine extreme Zentralisierung der Macht. Emmanuel Macron ist wohl der mächtigste Präsident, den die 5. Republik seit Charles de Gaulle gesehen hat. Er kontrolliert nicht nur das Élysée, sondern auch total das Parlament. Seine Partei, die eine Mehrheit mit Verbündeten im Parlament hat, ist ihm hörig, so wie das nie der Fall war bei seinen Vorgängern Hollande oder Sarkozy. Also er hat sozusagen Frankreich französischer gemacht, indem er es noch präsidentieller, noch zentralistischer gemacht hat, auch mit einer Machtausführung, die in Teilen etwas autoritär ist. Aber er hat Resultate vorzuweisen, viel mehr als seine Vorgänger. Und das ist so das Paradox. Er hat Frankreich mehr erfolgreich gemacht, aber hat es sicher nicht befriedet, wie er das angekündigt hat. Aber es stellt sich natürlich auch immer die Frage, ob man dieses Land überhaupt befrieden kann. Ich würde jetzt behaupten, dass dieses Land Frankreich ist immer nur Frankreich, wenn es auch im Streit mit sich selbst ist.
Aber ist es nicht in dem Sinne gefährlich oder fast fragil politisch gesprochen, wenn dieser Corps intermédiaire, das heißt diese Institutionen zwischen der Exekutivmacht, die enorm groß ist in Frankreich, sehr zentralistisch, und einer breiten Bevölkerung, wenn es dazwischen nicht Institutionen gibt, die die ganze Sache abfedern oder besser, sagen wir, organisieren, das hat man ja gesehen in der Corona-Krise, der Zentralismus ist nicht gut durchgekommen, weil alles in Paris entschieden wurde, im Gegensatz zu Deutschland, wo ich glaube, das hat dann dort noch ein bisschen besser geklappt. Ist das nicht gefährlich, sowohl von der politischen Leistung, wie die Politik funktioniert, als auch von der Legitimation her, dass dann alles an einer Person hängt, die, auch wenn sie die Wahlen gewinnt, dann schauen muss, wie sie weiter dieses Prestige, was geknüpft ist an die Hoffnung, es verändert sich was, aufrechterhalten kann?
Ja, ich denke, es gibt eine Gefahr da, aber der Zentralismus in Frankreich hat auch seine Vorteile, gerade in der Pandemie, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Macron der Erste war, der eigentlich eine Impfpolitik alleine entschieden hat, mehr oder weniger, indem er die Franzosen dazu zwang, sich schnell impfen zu lassen. Das war im Sommer 2021 und dort war Vorreiter. Und mit ein Grund, warum Frankreich heute eine so viel bessere Impfquote hat als andere europäische Länder, ist eben auch dieser Zentralismus, dass Macron von einem Tag auf den anderen so eine Politik durchführen kann. Und dass diese Politik auch erfolgreich war, eben in hohen Impfquoten, zeigt, dass trotz all dem Misstrauen der Franzosen gegenüber der politischen Elite und diesem zentralistischen Paris, sie trotzdem dann schlussendlich spuren oder diese Politik übernehmen. Das andere ist einfach auch, in Frankreich haben diese sogenannten Corps intermédiaires nie so eine große Rolle gespielt wie in der Bundesrepublik oder auch in der Schweiz. Die Parteien waren nie so starke Institutionen und in einer gewissen Art und Weise ist Macrons Präsidentschaft eine Rückkehr zu de Gaulle, der die Anfänge der 5. Republik beschlossen hat. Auch er vertraute nicht wirklich den Corps intermédiaire, auch er sträubte sich gegen Parteien, sondern wollte alleine im Élysée entscheiden, was denn das Allgemeinwohl ist oder nicht.
Also im Allgemeinen hat er Erfolg damit, weil ich gehe jetzt mal davon aus, er gewinnt die Wahlen. Warum?
Also natürlich kann man nie mit hundertprozentiger Sicherheit ein Wahlergebnis voraussagen. Und in Frankreich trifft das besonders zu, weil die Franzosen sich als widerspenstige Gallier dagegen sträuben, dass man ihnen sozusagen schon vorschreibt, wie sie abzustimmen haben. Aber eindeutig ist, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Fronten hier nochmal verändert hat. Insbesondere was die sehr starke extreme Rechte angeht, die ja sowohl bei Marine Le Pen als auch bei Éric Zemmour starke Verbindungen nach Moskau gepflegt hat, finanzielle Verbindungen, aber eben auch starke Unterstützung in den sozialen Netzwerken über persönliche Kontakte erfahren hat. Und diese Verbindungen werden doch jetzt auch von manchmal nicht so furchtbar an Außenpolitik interessierten Leuten kritischer bewertet. Das sieht man auch an den Umfrageergebnissen. Das heißt, bei der ersten Wahlkundgebung Macrons hat es ein Teilnehmer sehr hübsch gesagt: Wir entscheiden uns, indem wir eliminieren, wen wir nicht wählen können, und übrig bleibt Macron. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Macron hat zum einen eine feste Wählerbasis, die zu ihm steht, die auch konstant über die 5 Jahre zu ihm gehalten hat.
Aber das sind etwa 20%.
Etwas mehr, so 25%. Aber er ist nicht der Präsident, den alle lieben, den man unbedingt wieder im Élysée-Palast bestätigen will. Aber er ist der Mann, der in dieser fundamentalen Krise für Stabilität steht und für eine gewisse Form der Erfahrung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Wahl nicht die größte Hürde ist, sondern die größte Hürde ist die zweite Amtszeit, diese zu bestehen, weil es natürlich weiterhin eine beträchtliche Minderheit gibt, die höchst unzufrieden sind mit den Veränderungen, die Macron herbeigeführt hat. Und die, wie es französische Tradition ist, auch lautstark dieses bekunden werden. Und seit der Verfassungsänderung ist es ja so, dass die französischen Präsidenten auch nur 2 Amtszeiten wie in Amerika absolvieren können. Das heißt, am Tag seiner Wiederwahl weiß man schon, dass Macron in 5 Jahren dann abtreten wird. Und das bedeutet natürlich, dass dann auch mögliche Nachfolger sich sehr schnell versuchen werden zu profilieren. Nicht unbedingt hilfreich für einen Präsidenten.
Aber das hätte ja auch den Vorteil, dass er dann frei entscheiden kann. In Amerika kann man in der zweiten Amtszeit freier entscheiden, ist nicht mehr so angewiesen. Im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo jetzt zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin zurücktritt und nicht abgewählt wird. Das heißt, die Nachwahl hat auch negative Folgen auf die Möglichkeit, Politik zu machen.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Wunsch von Macron, dass er diesmal frei entscheiden kann. Deswegen muss man, glaube ich, ihm auch anerkennen, dass er schon jetzt aus der Reserve kommt, was das große, große Thema in Frankreich angeht, die Rentenreform. Und die Franzosen darauf einstimmt, dass auch sie länger arbeiten werden müssen und er jetzt schon mit einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren in den Wahlkampf zieht. Er hätte auch eine sehr beliebte französische Strategie einschlagen können, erstmal nichts zu sagen und nach der Wahl dann die Franzosen mit der bitteren Realität zu konfrontieren.
Mit Macron haben wir ja zum ersten Mal einen französischen Präsidenten, der mit Deutschland etwas erreichen will. Er ist, kann man sagen, germanophil im Sinne, dass nicht nur von seiner Bildung her, auch von seiner ganzen Ausrichtung, dass er versteht, die großen Projekte, die er vorhat für Europa, für die EU, auch sicherheitspolitisch, alles geht nur mit Berlin. Und das waren ja auch schon seine Ankündigungen, die zum Teil bei Merkel auf taube Ohren stießen. Sie hat dann nicht reagiert, was ich sehr bedauernd falsch finde. Und trotzdem setzt er weiter auf Berlin. Ist das etwas, was in der Innenpolitik Frankreichs auch unterstützt wird? Denn die Haltung, die Deutschen sollen bezahlen, ist weit verbreitet. Das ist überhaupt nicht die Haltung von Macron, wenn man genau hinschaut. Aber das ist auch in Deutschland die Meinung von Paris, dass sie diese Erwartung nach Berlin tragen. Was passiert da zwischen Macron und Scholz? Trägt dieses Tandem?
Also vielleicht zur ersten Frage, wird Macron innenpolitisch bei seinen europäischen Bestrebungen, insbesondere bei dem engen Schulterschuss mit Berlin, unterstützt? Da würde ich klar sagen, nein. Sowohl rechts als auch links gibt es eine lange Tradition der Deutschlandkritik, die sich verstärkt hat. Und es ist tatsächlich angesichts jetzt auch der Aufmerksamkeit, die der Energieversorgung zuteil wird, sehr interessant zu sehen, dass Macron der Bundesregierung den Rücken frei hält. Ich habe keinen Angriff gesehen, obwohl es ein leichtes wäre für Macron zu sagen, wir haben bei der Energieversorgung nicht die Abhängigkeiten wie Deutschland. Warum sollen wir jetzt eigentlich mittragen, dass Deutschland sich in eine solche Abhängigkeit begeben hat?
Von Russland.
Von Russland. Das wird allerdings von Marine Le Pen zum Beispiel schon offen angegriffen. Es wird gesagt, warum sollen wir den Atomausstieg Deutschlands mitfinanzieren? Das zeigt oder es zeugt davon, wie sehr Macron bereit ist, auch eigene Interessen hintanzustellen, um die europäische Einheit zu wahren. Und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiges Vorzeichen für das Verhältnis zu Olaf Scholz. Olaf Scholz und Macrons Finanzminister Bruno Le Maire haben ja sehr eng zusammengearbeitet und waren die eigentlichen Väter des europäischen Wiederaufbaufonds Next Generation EU.
Diese 750 Milliarden.
Genau. Das ist ein Projekt, das Macron schon lange unter anderen Umständen geschmiedet hatte. Die Idee, dass Europa, die EU in der Lage sein muss, gemeinsam Schulden aufzunehmen, um bestimmte wichtige Zukunftsinvestitionen zu tätigen.
Ich glaube, hier ist ja ein großes Missverständnis. Man hatte Macron unterstellt, er möchte die Schulden der Vergangenheit verstaatlichen, im Sinne vergemeinschaften. Die Deutschen sollen zahlen für frühere Schulden, die man gemacht hat anderswo. Das war nie Macrons Position, sondern hat in die Zukunft gedacht.
Genau.
Und die Corona-Krise hat ihm die Möglichkeit geschaffen, dieses Projekt europaweit zu realisieren, weil man auch in Berlin verstanden hat, ohne diesen Fonds haben wir innerhalb der EU massiv Probleme mit Italien, mit Spanien.
Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass es Macron nie darum ging, Schulden der Vergangenheit zu vergemeinschaften, sondern es ging immer um die Zukunft und es geht jetzt wieder um die Zukunft. Denn natürlich bedeutet der Krieg auch, dass auf Europa unglaubliche Kosten zukommen, was eben die Umstellung der Energieversorgung, aber auch die anderen wirtschaftlichen Folgen angeht. Und hier überlegt man oder ist die Überlegung schon sehr weit vorgedrungen, wie man die Einheit Europas bewahren kann, um aus diesen Abhängigkeiten herauszukommen. Und da zeigt sich halt tatsächlich, wie sehr Macron doch Europa, die EU als Gemeinschaft denkt. Und dieses Denken geht oft in Berlin ab.
Aber ich glaube, in Berlin hat sich doch jetzt mit der neuen Regierung, sowohl bei der SPD, aber vor allem bei den Grünen, eine starke proeuropäische Kraft in der neuen Koalition etabliert. Das heißt, die Voraussetzungen für diese Achse oder für diese Zusammenarbeit Scholz-Macron sind, ich glaube, bedeutend besser als noch unter Merkel. Und das hat sich auch aus meiner Sicht gezeigt in der kalten Schulter, die Merkel gegenüber Macron in seinen anfänglich klar dargelegten Visionen von Europa geäußert hat.
Ja, ich glaube, die neue Ampelkoalition hat das Kernnarrativ Macrons zu Europa übernommen. Und das ist dieses Narrativ einer europäischen Souveränität oder einer strategischen Autonomie. Es ist überall in diesem Koalitionsvertrag drin. Scholz erwähnt es überall. Und es ist kein Zufall eben, dass es Scholz war, der als Finanzminister damals in der Großen Koalition die treibende Kraft war hinter diesem europäischen Wiederaufbaufonds, den Michaela erwähnt hat. Und in dem Sinn ist es ein gutes Omen. Man sieht bei Scholz, dass er ein Politiker ist, der nicht alleine nur verwaltet, sondern der auch gestalten will und der weiß, sozusagen historische Momente zu nutzen, um Politik zu machen, um Tabus zu brechen, um Neues zu tun. Er hat das jüngst bewiesen mit seiner Rede zur deutschen Verteidigungspolitik und den 100 Milliarden, die er in die deutsche Armee investieren will. Also er gestaltet, er nimmt Krisen auch als Chancen wahr und in dem Sinn ist er sehr ähnlich wie Macron. Macron sieht jede Krise immer auch als Chance. Es ist zum Beispiel ganz bezeichnend, dass er in der ersten Rede zur Pandemie noch im März 2020, eine Rede an die Nation, eine Fernsehübertragung, redet er von der Pandemie und was das bedeuten wird für die Franzosen, sagt aber gleich in der ersten Rede auch, das sei auch ein Moment für Europa, um zusammenzukommen und gemeinsam eine wirtschaftliche Antwort zu finden. Also er ist immer auch in der Vorwärtsbewegung, er ist immer auch in der Idee, in der Flucht nach vorne in gewissem Maße. Und Scholz ist vielleicht nicht ganz so vorwärtsdenkend wie Macron, aber doch schon einiges mehr als Merkel es je war. In dem Sinn ist es ein gutes Omen.
Aber das politische Vokabular ist ja schön. Aber im Grunde genommen gibt es einen Gegensatz zwischen zwei sehr unterschiedlichen politischen Kulturen, auf die man quasi in der Gemeinsamkeit, wo ich nicht so recht weiß, wie die zum Fliegen kommt, ein neues europäisches Projekt oder zumindest tiefgreifende Reformen abstützen möchte. Fliegt das?
Ja, ich glaube, es fliegt, weil die Geschichte eigentlich Macron immer mehr Recht gibt. Es ist so, dass Deutschland immer mehr sieht, dass Frankreich mit seinen Konzepten nicht ganz Unrecht hat, dass man eben Wirtschaftspolitik nicht nur aus einer Geldperspektive betrachten muss, sondern immer auch geopolitisch, immer auch umweltpolitisch. Deutschland rückt eigentlich einer französischen Vorstellung, dass Wirtschaftspolitik immer auch Geopolitik und Umweltpolitik sein muss. Also dass es ein staatsnaheres Wirtschaftsmodell braucht, in dem Sinn, dass der Staat eben diese anderen Dimensionen mitdenken kann und mitgestalten kann, rückt es immer näher. Das macht es für Macron einfacher. Es ist nicht ganz einfach für Berlin oder Deutschland, das jetzt so zu, sich das einzugestehen, aber de facto ist es das, was passiert. Und wenn sozusagen eine Annäherung stattfindet, auf der einen Seite Frankreich unter Macron, das marktwirtschaftlicher wird, und auf der anderen Seite Deutschland, das akzeptiert, dass eben Wirtschaft nicht nur Wirtschaftssache ist, dann gibt es eine Perspektive für Europa.
Aber ist in dieser Perspektive die Möglichkeit, dass die Europäische Union sich so entwickelt, wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, nämlich treppenförmig, im Sinne große Probleme, dann geht's aufwärts, weil man die Lösung nur in einer Vertiefung finden kann. Jetzt ist die EU enorm groß und da gibt es noch 25 andere. Wir haben jetzt eine Krise in jeder Hinsicht, sowohl mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, mit der Umwelt, Pandemie. Jetzt ist eigentlich der Moment, wo dieser Schritt nach oben in der oder Vertiefung in der Integration notwendig ist. Hängt davon ab, wie es gelingt in der Haltung gegenüber den anderen 25. Ist da zu erwarten, dass eine neue Verständigung in der Europäischen Union möglich wird oder wird das weiterhin blockiert?
Wenn ich darf, würde ich gerne noch kurz eine Idee aufgreifen, die Josef eben geäußert hat, die ich für sehr wichtig halte, auch für die weitere Entwicklung der EU, weil ich auch glaube, dass Deutschland sich dessen vielleicht noch gar nicht so bewusst ist. Das deutsche Erfolgsmodell, die Friedensdividende einzufahren und eine vollkommen an die Globalisierung, an die offenen Handelsbeziehungen angepasste Wirtschaft zu haben, mit allem, was daran hängt. Dieses Modell ist dabei, komplett in Frage gestellt zu werden. Und das französische Modell, das immer viel, viel stärker geprägt blieb vom Gaullismus, von der Idee, dass man eine gewisse Autonomie sich bewahren muss, sei es bei der Energieversorgung, sei es bei der Verteidigung, sei es aber auch in der Art und Weise, wie sich die Gesellschaft organisiert. Dieses Modell ist dabei, seine Stärke zu zeigen. Und ich glaube, das ist der Kernkonflikt derzeit in der EU für die Weiterentwicklung der EU. Macron hat während der Jahre, sagen wir mal, als es nach außen hin noch so schien, dass alle Deutschland nacheiferten, ich skizziere das jetzt etwas karikatural, hat er sehr viele neue Bündnisse geschmiedet. Das Wichtigste vielleicht mit Italien. Mario Draghi ist sozusagen sein Bruder, was viele Vorstellungen angeht. Aber auch nach Spanien, in die Niederlande, aber eben auch, er hat auch Beziehungen aufgebaut in die baltischen Staaten. Sehr erstaunlich, das Modell der Digitalisierung, das er bewundert. Er hat also neue Partner gefunden und ich glaube wirklich, dass der Kernkonflikt, wie die EU weitergehen wird, zwischen Deutschland und Frankreich ausgetragen wird. Und dieses Mal lastet der Anpassungsdruck auf Deutschland und nicht auf Frankreich. Jahrzehntelang haben wir uns daran gewöhnt, Frankreich als den kranken Mann Europas zu betrachten. Jetzt ist der Anpassungsdruck auf Deutschland. Und das bedeutet in der Tat, Macron versucht, es anders zu machen. Er versucht natürlich, Druck auszuüben. Ich weiß, dass die Rede von Bundeskanzler Scholz, die historische Rede vom 27. Februar im Bundestag über eine komplette Kehrtwende, was die Verteidigungspolitik, was auch die Waffenexporte angeht, dass die natürlich in intensiven Gesprächen mit Macron auch zustande gekommen ist. Aber es sollte nie so aussehen, dass das unter französischem Druck geschehen ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für die weiteren Fortschritte.
Aber das würde ja auch bedeuten, dass Prinzipien der französischen Politik, der Autonomie, des Staatsinterventionismus, der Selbstständigkeit, des politischen Handelns gegenüber Gesellschaft und Wirtschaft über die Notwendigkeit der europäischen, konkret regionalen gegenüber Russland, Krieg in der Ukraine, Probleme jetzt zum Tragen kommen in einer Art, die französische Prinzipien für die Zukunft von der Europäischen Union notwendig machen. Und auf dieser Grundlage besteht ja die Möglichkeit, dass eine Reform möglich ist von europäischen Institutionen. Kommt es da auch zur Einigung?
Das ist wahrscheinlich jetzt noch zu früh, aber allein die Tatsache, Josef hat es erwähnt, dass wir jetzt ernsthaft über europäische Souveränität beim Klimaschutz, bei der Verteidigung sprechen, ist natürlich schon eigentlich ein Erfolg für französische Ideen. Denn es wird weiterhin Konflikte geben, insbesondere beim Kernthema, das ja beide Zukunftsbereiche berührt, Klimaschutz und Energieversorgung, Atomenergie. Macron hat dort auch eine Kehrtwende vollzogen. Als er anfing, glaubte er noch, dass die deutsche Strategie des Ausstiegs die bessere ist und hat sich dann eben aufgrund der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die zugleich eine Abhängigkeit von fremden Produzenten ist, hat sich dann doch entschieden, jetzt sozusagen eine Kehrtwende hin zum Ausbau der Kernenergie entschieden. Und ich glaube, dass in diesem Bereich, dass es dabei nicht um Strukturen geht, die Strukturen werden irgendwann folgen, aber dass hier die strategische Debatte derzeit geführt wird in der EU und entschieden werden muss. Und interessant ist dabei, dass Länder wie Polen jetzt auch bei der Energieversorgung unter dieser doppelten Prämisse, wir brauchen CO2-Neutralität und wir brauchen aber auch Unabhängigkeit von Russland, dazu neigt, auf Atomkraft zu setzen. Und das wird Deutschland in eine ganz schwierige Inselrolle bringen. Und da sehe ich sozusagen derzeit stärker noch als institutionelle Debatten die den Kern dessen, wo Europas Zukunft entschieden wird.
Aber das würde bedeuten, Joseph, siehst du das auch so, dass diese französischen Prinzipien in der Europäischen Union jetzt stärker zum Tragen kommen. Im Bereich der Energie ist ja klar, dass mit der Frage, wie kommt man über den nächsten Winter, die Kernenergie in Deutschland ganz anders diskutiert wird als vor 6 Monaten. Dass allein schon dort Bewegung entsteht. Aber dass es geht ja um sehr viel mehr, nämlich um die Frage, was ist in Brüssel entschieden, was wird national entschieden? Wie stark kann man die Europäische Union vertiefen? Und glaubst du, dass mit der Position von Macron und der Zusammenarbeit mit Deutschland das tragfähig wird unter den 27?
Ja, es geht sozusagen die Änderung, wie über eben Wirtschafts- und Energiepolitik und Verteidigungspolitik gedacht wird, ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Also es ist auch in den skandinavischen Staaten, Finnland, Schweden, in den baltischen Staaten, die ebenfalls Angst vor Russland haben. Es ist auch in den Niederlanden. Es ist ganz interessant zum Beispiel, dass Mark Rutte damals den Europäischen Wiederaufbaufonds vor allem durch eine Linse der europäischen Souveränität, der Verteidigungsfähigkeit Europas legitimiert hat. Wenn wir zurückdenken zum Beispiel an die Euro-Krise, dort hat Europa die Griechen noch dazu gedrängt, zum Beispiel, um Geld zu verdienen, ihren Hafen an die Chinesen zu veräußern. Heute ist das undenkbar, weil die Europäer verstanden haben, dass man solche strategischen Anlagen nicht in fremde Hände geben kann, weil man sich damit erpressbar macht. Man wollte nicht mehr, auch in Holland, auch in Schweden, wollte man nicht mehr Europa schwächen, indem man die eigenen Probleme versucht, durch das Geld der anderen zu lösen, sondern man sah ein, dass man eben selber in die Tasche greifen muss und sich nicht weiter schwächen kann. Das heißt, dieser Mentalitätswandel oder dieser Wandel, wie man über Wirtschaftspolitik denkt, ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den skandinavischen Staaten. Und in anderen, also in dem Sinn, ja, die ganze Europäische Union bewegt sich in einem anderen Umfeld aufgrund der verschiedenen Krise, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und damit ist es möglich, zu tragfähigen Lösungen zu kommen, wie eben der Verabschiedung des Europäischen Wiederaufbaufonds. Man muss sich wirklich vergewahren, das ist echt ein historischer Schritt. Seit 30 Jahren, es ist der größte europäische Integrationsschritt seit 30 Jahren. Vielleicht kommt nun ein zweiter. Und der zweite Ding ist jetzt die Reaktion in der Ukraine-Krise, wo Europa auch wieder in wirklich seltener Geschlossenheit agiert.
Das würde ja bedeuten, dass die großen Krisen zum Segen der europäischen Integration werden und dazu noch im französischen Sinne.
Ja, das ist leider eine Konstante der europäischen Geschichte, dass Europa immer in Krisen wächst, oder? Es gibt das berühmte Zitat, ich glaube, von Jean Monnet, der sagt, Europa entsteht in Krisen. Manchmal wünscht man sich, es wäre auch anders möglich, aber es ist so, es ist in Krisen, wird man dazu gezwungen, neu zu denken.
Aber das bedeutet, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum einen das Bewusstsein stärkt, der Solidarität innerhalb von Europa. Das ist schon sehr positiv. Ob das dann auch dazu führt, dass man nicht nur gegen Russland, sondern auch gegenüber China und auch gegenüber einer Perspektive der Präsidentschaftswahlen, Nachwahlen jetzt im November in den USA und dann der Präsidentschaftswahlen, wo man überhaupt nicht sicher ist. Was passiert mit der transatlantischen Gemeinschaft? Das heißt, die Einsicht, dass man nicht nur wirtschaftspolitisch sich stärker aufstellen muss, um überhaupt noch mitreden zu können auf globaler Ebene, sondern auch verteidigungspolitisch. Ist das eine Perspektive, die realistisch durchschlägt auf eine politische, neue, institutionelle Verankerung dieser europäischen Einheit? Oder ist das lediglich Ansage im Moment? Und wenn es darum geht, die Einigung durchzusetzen, ist es dann doch nicht mehr.
Ich glaube, wie Michaela gesagt hat, ich glaube, das Institutionelle, das folgt irgendwann einmal später. Aber es ist so, dass sich die Positionen verändern. Zum Beispiel der polnische Premierminister setzt jetzt, wie Macron, stark auf einen Ausbau der europäischen Verteidigungsfähigkeit, weil er natürlich auch im Hinterkopf hat, dass in dieser total polarisierten Gesellschaft USA es nicht mehr hundertprozentig klar ist, wo Washington in 4 Jahren steht. Insofern, es bewegt sich alles. Und
ja, bedeutet das aber auch, wenn man gerade an Polen und Ungarn denkt, dass die gemeinsamen Werte, Rechtsstaat, Demokratie, in dieser Sicherheitssituation in Polen und Ungarn neu gedacht werden? Oder haben die immer noch die Haltung, Europa ist gut für unsere Sicherheit und für Transferleistungen, aber nicht für die rechtsstaatlichen gemeinsamen Werte?
Also ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Moment in Polen derzeit. Donald Tusk hat es, der ehemalige polnische Ministerpräsident und lange Zeit EU-Ratspräsident, hat es sehr schön formuliert. Polen erlebt seine Revanche, indem es sozusagen endlich einmal der Musterschüler der Europäer ist in der Aufnahme, in der wirklich unglaublich gut organisierten Aufnahme von Hunderttausenden von Flüchtlingen. Wir Deutschen waren schon stolz darauf, als wir auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 annähernd 10.000 Flüchtlinge täglich aufgenommen haben. In Polen sind es Hunderttausende täglich. Und es ist, glaube ich, tatsächlich für die polnische Staatsführung ein Gründungsmoment, dass zum ersten Mal sie nicht nur spüren, dass sie europäische Solidarität erfahren, sondern auch selber in der Lage sind, die EU mitzugestalten. Und mich würde nicht wundern, wenn dies auch zu einer vorsichtigen Revision des Konfliktes zur Rechtsstaatlichkeit führt, denn man sieht es ja, sie können nicht allein alle Flüchtlinge aufnehmen und sie sind auf Solidarität angewiesen. Wir haben also eine Umkehrung eigentlich der vorherigen Situation. Ich denke, diese Revision setzt sich fort, Josef hat es erwähnt, auf dem Bereich der Verteidigung. Insgesamt glaube ich, dass wir tatsächlich, ich zitiere da gerne den französischen Europastaatssekretär Clément Beaune, der Europäische Wiederaufbaufonds ist ja oft als Hamilton-Moment für die Union bezeichnet worden.
Und was jetzt, ist das?
Der Hamilton-Moment war sozusagen der Moment, als die Föderation der amerikanischen Staaten zum ersten Mal gemeinsame Staatsfinanzen beschlossen haben. Und jetzt stehen wir sozusagen vor dem, um das Zitat zu Ende zu führen, vor dem Washingtonian-Moment, nämlich dem, wo die Staaten, der Staatenverbund zum ersten Mal die Waffen ergreift, im bildlichen Sinne, wo wir also zum ersten Mal tatsächlich nicht in Konkurrenz mit der NATO, aber zum ersten Mal auch ohne die amerikanische Schutzherrschaft oder man kann auch sagen den Vormund, zum ersten Mal versuchen, tatsächlich eine europäische Verteidigungsstruktur aufzubauen. Und ich glaube, wir stehen am Anfang dieser Entwicklung, aber ich glaube, wenn diese Krise etwas verändert, dann ist es genau das. Und dabei kommt es wiederum auf Deutschland an. Deutschland hat jetzt ein 100-Milliarden-Programm, hübscherweise mit dem Wort Vermögen, es sind Kredite. Aber wir sprechen lieber vom Sondervermögen, als sei das schon etwas, was wir hätten. Klingt viel besser. Auf jeden Fall, wenn es dazu führt, dass wir dann, die Bundeswehr, dann doch nur amerikanisches Material anschafft, nur amerikanisch investiert, wäre der europäischen Verteidigung natürlich einen Bärendienst geleistet. Deswegen wird es jetzt auch stark darauf ankommen, wie wird dieses Geld ausgegeben.
Aber siehst du die Chance, dass man wirklich vorankommt? oder du, Joseph, bezüglich der europäischen Verteidigungsstruktur? Es geht ja nicht darum, dass man unabhängig von der NATO eine neue Verteidigungsunion schafft, sondern dass man zumindest eine europäische Säule innerhalb der NATO so schafft, dass die verlässlich ist in einigen Jahren, wo man nicht weiß, was passiert mit der transatlantischen Solidarität. Denn ich glaube, das ist das große Fragezeichen. Die Republikaner in Amerika haben gute Chancen, man weiß es nicht, den nächsten Präsidenten zu stellen. Und wie das ausgeht, hat man erfahren. Und bis dann sollte man soweit sein, auch institutionell in Europa verteidigungspolitisch voranzukommen. Die Ankündigung in Deutschland ist zumindest finanziell eine gute Voraussetzung. Aber was noch folgen muss, ist noch sehr viel. Und ich weiß nicht, ob diese Bereitschaft tatsächlich dann da ist, auch im Rüstungsbereich, wo ja, das sieht ja aus wie ein zoologischer Garten, das ist viel schlimmer, wie viele verschiedene Waffensysteme sich da gegenseitig konkurrenzieren in Europa, nicht zu vergleichen mit Amerika. Also, dass man hier auch wirklich konkret wird. Glaubst du, dass die politische Ankündigung besteht, aber dass da auch Taten folgen, die überzeugen?
Ja, ich glaube, dass Taten folgen werden. In der Rede von Olaf Scholz hat er schon auch gesagt, für was er zum Beispiel das Geld ausgeben wird. Und er hat dort den Tornado-Ersatz erwähnt, welches möglicherweise durch amerikanische Flugzeuge geschehen wird, aber auch die europäischen Rüstungsprojekte. Diese 100 Milliarden sind eine Initialzündung für europäische Rüstungsprojekte, ziemlich in allen Bereichen. Bislang war die Große Koalition in diesen oft sehr zögerlich. Was Frankreich bemängelte, und Paris wird auch wirklich darauf drängen, dass das passiert. Was aber wirklich wichtig ist, sozusagen für die Schaffung einer europäischen Verteidigungsfähigkeit, dass durch den Krieg zum ersten Mal praktisch alle europäischen Staaten eine gemeinsame Analyse der Gefahren für Europa teilen. Bislang dachten die Deutschen, ja, Russland, das lösen wir durch Ostpolitik. Die Franzosen dachten, ja, das lösen wir durch Détente. Die Osteuropäer dachten, nein, wir setzen auf Abschreckung. Ich meine, es ist erst 3 Monate her, da sagte Kanzler Scholz, er wolle eine neue Ostpolitik. Es ist erst 2 Jahre her, da sagte Emmanuel Macron, Russland sei nicht der Feind der NATO, sondern die NATO solle sich auf den islamistischen Terrorismus konzentrieren. Und in dieser Situation war es unmöglich für Europa, eine zielorientierte, vorwärtsgewandte Verteidigungspolitik zu entwickeln, weil man sich nicht mal darauf einigen konnte, was sie überhaupt tun sollte. Heute ist allen klar, was diese europäische Verteidigung tun sollen könnte, worin sie investieren muss, und zwar auf eine Abschreckung von Russlands. Und nachher ist es natürlich eine offene Wette zu sagen, ist die genug schnell bereit? Wir wissen nicht genau, wie die Amerikaner abstimmen werden, wenn sie ihren Präsidenten wieder wählen. Aber etwas kann uns auch absurderweise etwas Hoffnung geben, nämlich das russische Militär ist offensichtlich weit schwächer, als wir es gedacht haben. Sie sind praktisch jetzt mit all ihren Truppen in der Ukraine. Der restliche Teil ist an den anderen Außengrenzen dieses riesigen Landes. Also so stark ist Russland auch nicht.
Alle sprechen über Russland. Ich glaube, das größere Problem, erst recht mittelfristig, ist China. Und da habe ich den Eindruck, mit Russland muss man irgendwie einen Modus vivendi finden. Die sind militärisch nicht so stark, wie sie immer behaupten, zeigt sich heute. Wirtschaftlich schwach, erst recht nach den Sanktionen. Also mittelfristig kann man sich höchstens überlegen, ja, um Gottes Willen, die Stabilität ist gefährdet, was passiert im Inneren Russlands? Das wird eine ganz andere Debatte. Aber das eigentliche Problem, wo man nicht recht weiß, wie damit umgehen, ist China. Und das wird stärker. Erst recht, wenn sie noch den Putin aufnehmen müssen in ihrer Allianz, das macht sie nicht gemütlicher. Wie geht Europa mit China um? Vor allem auch im transatlantischen Verhältnis, denn entscheidend ist, ob Europa eine selbstständige Position hat gegenüber China, um sich zu behaupten und nicht sich quasi in der behaupteten Solidarität mit Amerika dann hintendrein marschieren muss, was zum Teil in Washington erwartet wird. Also wie kann hier ein europäischer Wille und wie kann hier eine europäische Position glaubwürdig entwickelt werden?
Ja, ich glaube, es gilt einfach, die Lehren aus dieser Russland-Krise zu ziehen. Nämlich, man hat in Russland diese Entwicklung gehabt, dass Putin immer mehr zum autoritären Führer wurde, immer alleine Entscheidungen traf, und parallel dazu haben wir genau die gleiche Entwicklung in China, wo sie auch immer mehr zum Alleinherrscher wird und immer autoritärer herrscht. Also das ist die parallele Entwicklung und Ostpolitik oder die Idee von Einbindung, Dialog, das Schaffen von wirtschaftlichen Abhängigkeiten als Hürde für das Ausbrechen von Konflikten. Das funktioniert eben nicht mit total autoritären Staaten. Das funktionierte in gewisser Weise mit der Sowjetunion, wo es immer auch eine kollektive Führung gab zu einem gewissen Grad nach Stalin. Aber das funktioniert nicht mit solchen Staaten. Was Europa machen muss, ist einfach, sich weniger abhängig von diesen Staaten zu machen. Und das gilt es jetzt proaktiv mit China zu tun. Und das betrifft wirtschaftlich, und das betrifft in erster Linie Deutschland, wie das Michaela gesagt hat. Dort ist der Anpassungsdruck. Wir Europäer werden es schwer haben, China zu beeinflussen in ihrer Politik, was sie machen mit Taiwan etc. Aber wir können wenigstens dafür sorgen, dass wir nicht wieder auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Kommt das?
Also ich glaube, hier ist es wirklich interessant, nochmal auf Macron zurückzukommen und auf seine frühzeitig begonnenen Versuche, die China-Politik zu beeinflussen. Unter seinem Einfluss ist China das erste Mal von der EU-Kommission als systemischer Wettbewerber qualifiziert worden, gegen großen Widerstand der damaligen Bundesregierung, die dann aber doch eingewilligt hat. Zum ersten Mal hat er ein Dreiergipfeltreffen in Paris organisiert, beziehungsweise ein Dreiergipfeltreffen plus mit dem EU-Kommissionspräsidenten, wo er eben gezeigt hat, China kann nicht immer eins zu eins mit der Bundeskanzlerin verhandeln, sondern wir stehen gemeinsam dort. Das war sozusagen schon ein kleiner, zaghafter Versuch zu sagen, wir können nicht mehr diese Alleingänge zulassen, weil dadurch die Abhängigkeiten geschaffen werden, die uns irgendwann schaden. Und Josef hat es gesagt, auch das Umdenken. Frankreich war damals schon sehr dagegen, dass Griechenland gezwungen wird, wichtige Infrastrukturen an chinesische Investoren zu verkaufen. Frankreich hat relativ stark und vehement auch gegen die neuen Seidenstraßeninitiativen protestiert, die dann aber natürlich die wirtschaftlich schwächeren Länder in der EU dankbar aufgegriffen haben. Das muss man einfach sehen, dass die Finanzkrise und die strikte deutsche Haltung, immer nur die Haushaltskonsolidierung im Blick zu haben, dass die dazu geführt haben, dass wir Teile unserer Partner tatsächlich chinesischen Investoren ausgeliefert haben. Dieses Bewusstsein war in Paris schon lange. Wird es dazu kommen? Das hängt, wie gesagt, aus meiner Sicht essentiell von Deutschland ab. Deutschlands Wirtschaftsmodell muss von Grund auf neu überdacht werden. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir einmal in diese Lage geraten, aber wir haben genau dort ausgebaut, wo wir eigentlich hätten behutsam sein müssen und schauen müssen, wie wir unsere Risiken diversifizieren.
Aber das geschieht ja auch wirtschaftlich über die Probleme der Transportwege, der Zulieferungen, der Abhängigkeiten, technologisch. Und plötzlich denkt, Moment, es kann nicht sein, dass wegen eines Ersatzteils oder eines Bestandteils eine ganze Autofabrik stillgelegt wird, wie man das heute erlebt mit Volkswagen. Also hier passiert ein Umdenken parallel in der Wirtschaftswelt gegenüber dem, was passiert auf der politischen Ebene. Und da ist wieder mal, kann man sagen, Frankreich hat die Ideen gesetzt, die jetzt sich doch mehr oder weniger bewahrheiten.
Das stimmt. Ich denke wirklich, dass in der Tat die Pandemie mit den Problemen bei den Wertschöpfungsketten tatsächlich ein Vorgeschmack darauf war, einfach die Augen zu öffnen, wie unsere Interdependenzen uns auch abhängig machen. Und ich glaube nicht, dass wir die Globalisierung abwickeln werden. Also möchte diesem Missverständnis vorbeugen. Aber ich glaube schon, dass wir ein viel stärkeres strategisches Bewusstsein haben müssen, wie wir bestimmte essentielle Fähigkeiten in Europa halten. Und das ist seit Jahren. Es lohnt sich zum Beispiel auch sehr, die Karlspreisrede von Emmanuel Macron nochmal wieder zu lesen, weil er genau dieses Konfliktfeld, er sprach damals vom Haushaltsfetisch der Deutschen, und Fetisch der Außenhandelsüberschüsse. Genau dieses Konfliktfeld, man kann nicht einerseits sozusagen nur daran denken, den Wohlstand zu vermehren und andererseits überhaupt nicht schauen, welche strategischen Abhängigkeiten man damit eingeht.
Mhm. Schlussfrage, Schweiz. Was haben wir von Emmanuel Macron zu erwarten. Auch jetzt unter der französischen Präsidentschaft. Die Ankündigungen waren ziemlich ernüchternd. Und zwar so, dass der französische Botschafter in Bern gesagt hat, Schweiz ist keine Priorität. Was ja ich so interpretiere, dass man sagt, ja okay, die Sache liegt in Brüssel und von uns habt ihr nicht eine spezielle Schützenhilfe zu erwarten. Ist dem so? Oder gibt die Tradition der doch recht engen Beziehungen zu Frankreich die Hoffnung, dass man dann doch irgendwie die Hilfe von außen erwartet, weil man innenpolitisch in der Schweiz nicht weiß, was man will?
Ja, ich glaube, die Schweiz ist keine Priorität für Macron. Macron ist auch nie in die Schweiz für einen Staatsbesuch gereist. Also er ist ans WEF, er ist nach Genf, zur ILO, zur Internationalen Organisation für Arbeit, aber er hat einen bilateralen Besuch zur Schweiz hat er nie gemacht. Stattdessen reist er kreuz und quer das ganze Jahr durch die europäischen Mitgliedstaaten. Er ist in jedem der europäischen Mitgliedstaaten einmal gewesen oder mehrmals. Zum Beispiel auch in Finnland oder in den baltischen Staaten, Länder, in denen zum Teil seit 30 Jahren kein französischer Staatspräsident war. Das war eben auch Teil dieser Strategie, zu diversifizieren auch von dieser deutsch-französischen Beziehung, sondern zu versuchen, andere EU-Mitgliedsländer ins Boot zu holen. Und die Schweiz ist nun mal kein Mitglied dieser Europäischen Union. Also sie spielt nicht mit in dieser Frage, wie Europa neu gestaltet werden soll, wie es zukunftsfähig gemacht werden soll. Drum interessiert sich Macron für die Schweiz einfach nicht, weil sie kein Player ist. Er interessiert sich 10-mal mehr, was Riga denkt, als was Bern denkt, weil Riga eben eine Stimme hat, auch wenn es ein viel kleineres Land als die Schweiz ist und ein paar tausend Kilometer weiter entfernt ist. Und nun kommt die Frage dieses Rahmenabkommens, diese institutionellen Fragen, die die Schweiz seit ewig beschäftigen. Warum soll Macron da groß politisches Kapital darauf verwenden? Schlussendlich liegt der Ball hier in der Schweiz. Die Schweiz macht auch sonst Frankreich gegenüber keine wirklichen Ouvertüren. Man denkt zum Beispiel an die Frage des Kampfjets, in der sich die Schweiz für Amerika und nicht für Frankreich entschieden hat. Offensichtlich auch ein Spiegel sozusagen einer Unfähigkeit der Schweizer Regierung strategisch zu denken. So bleibt die Schweiz halt einfach außen vor.
Nichts Positives zu erwarten, sofort negativ interpretiert wird in der Schweiz, aber das ist unser Problem.
Ja, nichts Positives zu erwarten, aber auch nichts Negatives. Also ich glaube, in Macrons Denken spielt die Schweiz schlicht keine Rolle. Also Es ist jetzt nicht so, dass Macron am Morgen aufstehen würde und darüber nachdenkt, wie er der Schweiz ein Bein stellen kann. Die Schweiz ist zu irrelevant für das. Er überlegt sich, wie kann er es schaffen, Dänemark ins Boot zu holen, zum Beispiel für die Einführung einer CO2-Grenzsteuer. Er überlegt sich, wie kann er es schaffen, Riga an Bord zu holen für eine europäische Verteidigungspolitik? Er überlegt sich, wie kann er Luxemburg ins Boot holen für einen europäischen Wiederaufbaufonds? Das sind die Fragen, die ihn beschäftigen.
Das ist für die Schweiz eine bittere Schlussfolgerung. Gleichzeitig eine sehr hoffnungsvolle Interpretation der Möglichkeiten für Europa ausgehend von einer visionären Position von Macron, die dann möglicherweise in einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Berlin eine Grundlage bekommt, die europaweit zum Tragen kommen kann. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für diese Diskussion.
Vielen Dank.
Vielen Dank.